Der Predigttext zu diesem Sonntag Vogate steht in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 7, wo der Apostel Paulus an die Gläubigen schrieb, dass sie gewisse Dinge nicht vergessen sollen, sondern sich rufen lassen sollen in die Sache des Herrn und Beter zu werden. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Dazu ich gesetzt bin als Prediger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Soweit der Predigttext. Bevor Jesus Christus gen Himmel fuhr und die Gabe des Heiligen Geistes zu Pfingsten den Gläubigen geschenkt wurde, redete er 40 Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. So lesen wir es auch in der Apostelgeschichte. Damit sie nicht vergessen, was Golgatha beinhaltete. Die Sonntage nach dem Auferstehungsfest sind ja auch so genannt, dass wir zum ersten nicht vergessen, dass durch die Auferstehung Jesu von den Toten ein neues Leben ans Licht gebracht worden ist und alle, die sich Jesus Christus anvertrauen, neue Menschen geworden sind, so wie es an dem ersten Sonntag auch heißt, quasi Modogeniti, wie die neugeborenen Kindlein. Und weiter erinnerte der Herr auch die Jünger daran, dass die Güte des Herrn die ganze Welt umfasst, den Sonntag danach. Misericordias Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Alle Menschen sollen teilhaben an dem Evangelium. Und der dritte Sonntag, Jubilate, freut euch. Alle Lande sollen Gott jauchzen und ihm die Ehre geben. Das war ja immer schon eine Vorschattung auf diesen Auftrag, den die Jünger dann nach Pfingsten ausführen sollten, hinzugehen in alle Welt, allen Menschen das Evangelium zu sagen, was ihnen ja noch nicht bekannt war, dass das so sei, sondern sie wollten es nur untereinander erstmal weitersagen und dem Volk Israel. Aber es sollten alle Menschen hören. Und sie sollten nicht vergessen, was ihnen bereits schon im Garten Gethsemane gesagt worden ist, zu wachen und zu beten. Und deswegen der Sonntag heute Rogate. Das heißt einfach, betet, vergesst nicht zu beten. Gott sucht Beter. In einem Lied in unserem Liederbuch beschreibt ja der Liederdichter, wie nötig das Gebet ist und dass Gott uns auch lehren muss, das zu tun. Dass wir nicht nachlassen sollen. Es heißt dort in diesem Lied, lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Ja, tue ich denn das nicht automatisch als Christ? Ich muss immer wieder erinnert werden. Für was soll ich beten? Für wen soll ich beten? Geht es um mich? Nein, es geht um die Sache des Herrn. Lehre mich flehen um deine Sache, um den Auftrag in dieser Welt auszuführen. Zeig mir, so heißt es dann auch in einer weiteren Strophe, zeig mir den Wert der Menschen, zeig mir der Seelenwert, dass ich mich nicht verhasple und wieder nur um mich selbst kümmere. Zeig mir, wie wichtig es ist, dass Menschen von dir das Evangelium hören, dass Menschen gerufen werden, dass sie zur Umkehr kommen, dass sie nicht in die Verdammnis fahren. Zeig mir das. Zeig mir das jeden Tag neu, damit ich an deinem Werk stehe und geöffnete Augen für dein Werk habe und den Nächsten mit diesen Augen sehen kann. Martin Luther hat einmal über das Gebet, was ja doch gar nicht so einfach ist für den Einzelnen, geschrieben, im Vorwort zu dem Vater Unser. Er sagt, das heißt Gebet, Gott in allen Nöten anrufen. Das will er von uns haben und das soll nicht in unserer Willkür geschehen. Wir sollen und müssen beten, wollen wir Christen sein, dann müssen wir das tun. So wie wir Vater, Mutter und Obrigkeit gehorsam sein sollen und müssen. Denn durch das Anrufen und Bitten wird der Name Gottes geehrt und nützlich gebraucht. Und dann setzt er an einer anderen Stelle hinzu, das soll uns eine Ermahnung sein und gesagt sein, dass man vor allen Dingen lerne, das Gebet groß und teuer zu achten und dass man einen rechten Unterschied wisse zwischen dem Plappern und etwas Bitten. Denn wir verwerfen das Gebet keineswegs, sondern wir verwerfen das ganze unnütze Geheule und Gemurre, wie auch Christus selbst langes Geschwätz verwirft und verbietet. Das war ihm so deutlich geworden, das auch in seinem Katechismus mitzuteilen, wie wichtig das Gebet ist, um die Sache des Herrn voranzutreiben. Den Wert der Menschen, der Seelen, die um uns herum sind, zu erkennen, um im Gebet einzustehen, dass das Evangelium auch sie erreichen möchte. Rogate heißt einfach, sei mehr beschäftigt mit dem anderen als mit dir selbst. Schau nach dem, was Gott am anderen tut, der du ja bereits schon gerettet bist, und hilf, dass andere Jesus erkennen können. Das Gebet ist sehr schwer, merken wir immer wieder. Es gibt tausend Dinge, die uns ständig davon abhalten werden. Entweder tut irgendwas weh am Körper oder wir haben was Wichtiges vor, was wir schnell noch erledigen wollen. Ja, das Gebet ist eine Waffe, die der Teufel einfach zerstören will. Und wenn er das geschafft hat, dann sind wir nicht mehr gebrauchsfähig, um für andere ein Segen zu sein. Dann können wir nur noch mitmenschliche, humanistische Dinge tun, aber nichts, was den Menschen zieht in das Himmelreich, den Menschen einlädt, zu Jesus Christus zu kommen. Darum hat der Apostel Paulus hier, und das ist der erste Punkt, gesagt, ich ermahne euch. Dieses Wort ermahnen sagt ja deutlich, dass es notwendig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, im Gebet vor Gott für seine Sache zu erscheinen, sich gebrauchen zu lassen am Nächsten. Denn das Gebet soll ja Gottes Arm bewegen in dieser Zeit, nach seinem Willen, nach dem, was er tun will. Ich schließe mich im Gebet seiner Handlung an, aber ich will auch seine Handlung erfahren, um mich dieser Handlung anzuschließen für den Nächsten und mich einzusetzen. Denn Pfingsten sollte ja dann Beginn dieses Auftrages sein, des Auftrages am Nächsten. Betet, bleibt fest, erkundigt euch, so möchte ich es mal sagen, was Gottes Wille ist. Fragt jeden Tag danach, Herr, was ist dein Wille? Nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deinige. Die Ermahnung zum Gebet ist so wichtig, weil gerade hier die größten Lähmungserscheinungen im Leben der Kinder Gottes aufbrechen können und aufbrechen wollen. Darum auch Jakobus ermahnte. Er sagte zum einen, ihr habt nicht, weil ihr gar nicht betet. Ja, und wenn ihr schon betet, dann betet ihr so, dass ihr es nur für euch tut und mit euren Lüsten verzehren wollt. Das ist nicht das Gebet, was Gott erhört. Ihr seid berufen zu beten, dass es anderen auch gut geht. Und zwar ewig gut geht, so wie es euch gut geht, seitdem ihr Jesus aufgenommen habt. Wenn uns der Widersacher nicht trennen kann von dem Weg des Glaubens, dem Glauben an Jesus, dann will er zumindest verhindern, dass wir kraftvoll beten, dass wir mitteilhaben an dem Werk des Herrn. Denn wir sind ihm als Beter gefährliche Leute. Gottes Anliegen ist wichtig, darum werdet Beter. Es soll heißen, so wie in dem Gebet, das Jesus auch die Jünger lehrte, dass der Wille des Vaters geschieht. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Täglich sollen wir sagen, dein Wille geschehe. Mein Wille reicht nicht an das Werk, das du vollführst am nächsten an. Dein Name werde geheiligt, nicht mein Name werde geheiligt, sondern dein Name werde geheiligt. Dreimal steht das Wort dein dort auch in diesem Gebet, Vater unser. Dein, dein. Auch ist das Beten eine oft schwere Sache, weil wir verspüren, im natürlichen Leben oft die Lust nicht zu haben. Ich habe keine Lust zu beten. Ich verspüre jetzt keinen Drang zu beten. Mir fehlt eigentlich die Worte oder die Fähigkeit jetzt zum Gebet. Das sind alles Anfechtungen, dass wir nicht beten sollen. Es geht uns, wie den Jüngern dann, die ja auch im Lukas-Evangelium zu Jesus sagten, ja, also wir sind darauf angewiesen, dass du uns lehrst. Lehre du uns beten. Denn sie hörten Jesus beten, aber sie wussten auch nicht, was soll ich sagen? Du musst es mir geben. Du musst mich lehren, sonst verstricke ich mich nur in meine Probleme. Ich will doch an deinem Werk stehen. Lehre uns beten. Und weiter verspüren wir, dass allzu oft unsere Gebete aus einer Gewohnheit herausgesprochen werden. Nun ist das Gebet doch dran. Ja, was beten wir? Na, wir beten wie immer. Wir haben ja so Gebetsformeln drauf, die wir dann einfach so sprechen. Und jetzt denken wir, jetzt haben wir gebetet. Auch das sind Hindernisse zu einem erhörlichen Gebet. Gott will in uns reden, damit wir zu ihm reden können. Er will unsere Gedanken und Sinne lenken und leiten. Das sollte den Jüngern schon vor Pfingsten bewusst werden. Und sie sollten dranbleiben. Wenn der Heilige Geist euch erfüllt, ihr sollt nicht mehr tun, was ihr wollt, sondern er wird euch leiten und ihr müsst darauf achten. Deswegen müsst ihr die Ohren aufmachen und die Herzen, damit ihr auch wirklich geleitet werden könnt. Wir verspüren die Schwere des Gebetes, indem unsere ernstlichen Gebete aus Liebe und Dankbarkeit zum Heiland vom Feind sehr angefochten werden. Kampf, Widerstand macht sich ja auf vielen Gebieten des Lebens breit. Die Stille vor Gott soll uns genommen werden. Aber all das brauchen Kinder Gottes, um in dieser Welt als Kinder Gottes zu leben. Nicht nur gerade so zu bestehen und um die Ecke zu kommen, sondern wirklich ein Segen sein zu können für die Nächsten. Das ist unser Auftrag. Niemand darf gleichgültig sein in unserer Umgebung. Wir sind, was das Gebet betrifft, für jeden verantwortlich, weil jeder vom Herrn gesucht und angesprochen wird. Darum beten wir für die Sache des Herrn, für jeden. So haben auch manche ihre Aussage so geprägt und haben gesagt wie eine Frau, wenn ja nun alle Gläubigen der damaligen Zeit, die Apostel und die Urgemeinde kämen und wollten mit mir reden, gerade wenn ich zu Gott bete, lasse ich sie alle draußen stehen. Denn das Gebet ist mir das Wichtigste, die Kommunikation mit meinem Heiland. Ich möchte nichts anderes in meinem Leben haben und wenn die ganze Welt sich mir anbietet, als dieses Sprechen mit Gott. Denn da geschieht etwas für mich, aber auch für andere. Wir lassen uns leicht manchmal von dem Gebet abbringen und davon abbringen, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Wir erinnern uns an diese Begebenheit, die unser Heiland im Hause von Martha und Maria hatte. Im Lukas-Evangelium Kapitel 10 lesen wir das ja. Die eine war sehr geschäftigt für den Heiland, die Martha. Sie machte gewiss was zu essen. Sie deckte den Tisch. Sie kümmerte sich um vieles, um dem Heiland Gutes zu tun. Und wollte, dass ihre Schwester Maria Gleiches tut, mit anpackt. Sie saß nämlich zu den Füßen Jesu und hörte einfach nur zu, was er sagt. Und als der Herr das mitbekam, sagte er zu Martha: Wahrlich, du hast sehr viel Mühe. Aber Maria hat das bessere Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Sie hört zu, was aus dem Himmel in dieser Zeit gesagt wird. Das ist Beten. Beten ist auch ein Hören auf Gottes Wort. Was will der Herr mir zeigen? Was will er mir sagen? Wohin will er mich senden? Ich will doch nicht selbstständig handeln. Denn Martha, sie könnte ja gesagt haben, es ist doch eine wunderbare Arbeit, die ich hier tue, zu vergleichen mit Edelmetall, mit Silber. Dann hätte die Antwort lauten können: Maria aber hat Diamanten aufgesammelt, indem sie mir zuhörte. Diamanten sind im Wert höher als das Silber. Ja, viele Widerstände machen sich ja auf, wenn Gottes Kinder beten wollen, weil sie Jesus begegnen möchten. Fremde Gedanken, die uns zerstreuen wollen, machen sich breit. Wir können uns nicht konzentrieren, oftmals. Und mir ist es schon oft so gegangen, auch beim Bibellesen. Wenn ich Gottes Wort lesen will, dann lese ich 3, 4, 5, 6, 7 Verse und frage mich anschließend: Was hast du gelesen? Da waren so viele andere Gedanken dabei. Dann fange ich wieder von vorne an und wieder 7 Verse. Ja, was hast du eigentlich gelesen? Und wenn je mehr ich dann merke, dass ich doch nicht verstanden habe, was ich gelesen habe, fange ich an zu buchstabieren. Ich lese immer nur ein Wort. Was? Und das nächste, passt das zusammen? Was wollen die 2 oder 3 Worte mir sagen? Und somit wird dem Feind gewehrt, dass er immer dazwischen funken kann. Und ich darf mich neu konzentrieren auf das, was Gott sagen will. Das ist uns sehr wichtig. Die Notwendigkeit des Gebetes, ja, dass wir täglich beharrlich sind im Gebet, aufrichtig als Kinder Gottes, weil ja unsere Erdenzeit uns nicht mehr selber gehört, sondern dem Herrn, so wie er es selber gebetet hat in Johannes 17, diese, die an mich glauben, gehören nicht mehr in diese Welt. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich auch nicht. Vater, aber bewahre sie in der Welt, damit sie meine Zeugen sind. Dieses tägliche, aufrichtige Gebet für uns ist wichtig, damit wir im Dienste Jesu stehen bleiben. Er will uns ja unterrichten. Und der Herr zeigte uns an seiner Person, wie wichtig das ist. Und ich sage mir oft, wenn Jesus selber es nötig hatte zu beten, na wie viel mehr ich? Wenn er es nötig hatte, eine Nacht zu beten, ja wie viel mehr ich? Er, der Sohn Gottes, der gesagt hat, ich tue nur, was der Vater will. Der Sohn tut nichts von sich selbst, er war so verbunden, ich und der Vater sind eins, aber er betete. Er betete im Anliegen des Vaters, dass auch die Menschen erkennen können, wie nötig sie die Erlösung brauchen. Zum Beispiel nach der Speisung der 5000. Lesen wir Matthäus 14, Vers 23. Da stieg Jesus allein auf einen Berg, dass er betete. Dass er betete. Und ich stelle mir vor, er hat gebetet für die Jünger und für die Menschen, die diese Speisung miterlebt haben. Dass sie doch verstehen möchten, was Gott, der Vater, ihnen schenken will. Denn kurz darauf gab es ja diesen Beweis, dass sie nicht alles verstanden haben und wer Jesus überhaupt ist. Denn die Jünger, die fuhren über den See Genezareth und es kam ein Sturm auf, sie waren unruhig und plötzlich sahen sie auch eine Gestalt auf dem Wasser. Petrus vorneweg sagte und hörte, dass es der Herr ist, sagte, dann will ich aufs Wasser steigen wie du. Und als er dann ausstieg aus dem Boot, konnte er stehen. Aber dann schaute er auf die Wellen. Ja, wo ist denn dein Glaube? Ich habe doch für dich gebeten. Wo ist dein Glaube? Und er sank nieder. Und der Herr hob ihn dann wieder heraus. Das heißt also, Jesus betete für diese Sache, dass wir fest werden im Glauben, dass wir ihm total, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, vertrauen. Auch in Lukas 5, Vers 16, nachdem er gepredigt hatte und geheilt hatte, heißt es, er entwich an einen besonderen Ort, dass er betete. Er betete, dass die Kräfte des himmlischen Vaters sich neu etablieren in ihm und durch ihm, in der Gegenwart auch der Menschen, die er segnen wollte. Oder in Lukas 22 im Garten Gethsemane. Ja, was wusste denn der Herr dort im Garten Gethsemane? Worauf wartete er? Er wartete auf die Tempelwächter, dass sie ihn abführen. Da wartete er drauf. Und was tat er, während er darauf wartete? Er betete. Er wusste ganz genau, die müssen kommen, die müssen mich jetzt holen, ich muss ans Kreuz. Und er betete. Und dann wurden die Anfechtungen so groß, dass er schwach gemacht werden sollte im Gebet und dann betete er noch mehr. Er ließ also nicht nach. Und wenn wir Anfechtungen in unserem Glaubensleben haben, beten wir noch mehr. Wir lassen nicht nach. Sondern wir starten nochmal richtig durch im Gebet. Und dann heißt es hier, dass Jesus betete, dass sogar seine Schweißtropfen wie Blutstropfen wurden, so stark rang er im Gebet. Und zwar warum? Um den Willen des Vaters zugunsten der Menschheit zu tun. Zu meinen Gunsten. Er brauchte nicht für sich zu beten, aber für mich. Musste er beten, für die Sache des Herrn, für mich. Denn Golgatha musste geschehen. Jesus betete. Darum steht ja auch im Hebräerbrief geschrieben, so ganz wunderbar, dass er in den Tagen seines Fleisches, Hebräer 5, Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert hat. Also das war wirklich eine Hingabe. Ich will beten, dass der himmlische Vater seinen Willen hier offenbaren kann. Geopfert hat zu dem, der ihm dann auch vom Tod aushelfen konnte und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Ein wunderbares Wort, ein wunderbarer Hinweis. Deswegen Rogate, betet, Gott sucht Beter. Solche Beter, die ihn in Ehren haben, die seine Sache suchen und seine Sache fördern wollen. Darum sollen auch wir erinnert werden, dass der Sieg Jesu über Hölle, Tod und Teufel nicht nur uns persönlich angeht, sondern allen Menschen dargereicht werden soll. In Matthäus 17, nach der Verklärung auf dem Berg Tabor, kam Jesus mit den auserwählten Jüngern hinunter an den Fuß des Berges und traf auf die übrigen Jünger. Diese hatten eine Sorge, nämlich ein Vater kam zu ihnen und bat sie, dass sie beten sollten, dass dem Jungen geholfen würde, der vom Dämon überwältigt wurde. Aber sie konnten nicht helfen. Es ging nicht. Und das erzählten sie nun dem Herrn und sagten, ja, wir wollten ja, aber es ging nicht. Ja, da sagt der Herr, ihr müsst glauben und fasten und beten. Ihr müsst viel mehr beten. Dann müssen die finsteren Mächte weichen. Sie haben nicht das letzte Wort. Aber wenn ihr am Werk des Herrn steht und der Herr euch gebrauchen kann, indem er seine Bitten in euer Herz legt, müssen die Dämonen weichen. Und dann sprach der Herr ein Wort, dass der Dämon ausfahren soll, und er fuhr aus. Worte Gottes im Leben seiner Kinder. Oder denken wir auch an andere Personen, wie zum Beispiel die gesegnete Frau Hannah. Hannah, diese Prophetin im Neuen Testament, die erleuchtet wurde durch das Gebet. Sie war eine Witwe und sie kam nicht vom Tempel, sie fastete und betete. Und was geschah dadurch? Sie kriegte eine Botschaft, die sie anderen mitteilen konnte. Der Heiland ist geboren, haben die anderen gar nicht gewusst. Aber weil sie gebetet hat, wurde ihr das offenbar gemacht. Sie redete von dem Trost Israels, von dem Trost für alle Menschen. Und hier verstehen wir, warum die Aufforderung bete da ist. Wir sollen reden können von dem, was Gott für den Nächsten getan hat. Natürlich auch für uns. Nehmen wir das noch wahr? Ein großer Segen durch das Gebet. Der Apostel Paulus hat ja hier einiges aufgeführt und sagt, das sollt ihr tun. Ihr sollt für alle Menschen beten. Ihr sollt beten, dass sie eingeladen werden, zu Jesus Christus zu kommen. Ihr sollt Gott ehren in eurem Gebet. Für die Obrigkeit sollt ihr beten, Fürbitte halten, dass ihr den Freiraum behaltet, das Evangelium auszubreiten. Ihr sollt Dank sagen für alle Menschen, die mit dem Evangelium erreicht werden sollen, denn es gibt ja nur einen einzigen Mittler. Und ihr seht, so könnte der Herr auch hier durch Paulus gesagt haben, ihr seht, wie viele verschiedene Herren die Leute suchen. In den Religionen, in den verschiedensten Angeboten. Aber es gibt nur einen Mittler, der heißt Jesus Christus. Darum, ihr, die ihr ihn kennt, ihr sollt beten, dass die Menschen ihn kennenlernen. Gott hat Interesse daran, dass allen Menschen geholfen wird und sie diese Wahrheit erkennen, dass es nur einen Mittler gibt. Ja, wir haben ja jetzt gerade wieder eine Einladung gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das so kommt, dass wir eine Pilgerreise machen sollen nach Lourdes. Eine Einladung an die Evangelische Landeskirchliche Gemeinschaft. Nach Lourdes und Fatima, ja, sollen wir dort uns anschließen. Ja, das ist der ökumenische Trend, man sucht andere Götter. Und hier macht sich vieles offenbar. Und wir sind berufen, diesen einen Gott, diesen einen Mittler zwischen Gott und den Menschen zu bekennen. Darum sollen wir beten, damit die Leute nicht zu den falschen Göttern laufen. Und wir vielleicht sogar noch mitlaufen, lernen, weil wir doch so barmherzig sind den Irrlehren gegenüber. Sind ja auch Menschen, die beten ja auch zu einem Gott. Wir kennen diese Aussagen, aber sie beten dran vorbei. Sie gehen in die Hölle. Wir sollen den einen Mittler, Jesus Christus, groß werden lassen durch unser Gebet, dass andere das mitbekommen. Die Gemeinde und jeder einzelne Gläubige ist zu diesem Zeugendienst gesetzt. Das Gebet der Gemeinde soll Herzen verändern können und Freiräume in den Herzen schaffen, dass andere auf das Wort Gottes hören. Eine wunderbare Vollmacht liegt im Gebet der Gläubigen. Nehme ich sie noch wahr? Das Gebet ist nicht nur das Atmen meiner eigenen Seele, sondern eine Voraussetzung für den Herrn in dieser Welt arbeiten zu können. Durch den Mund des Propheten Jeremia sprach ja der Herr zu dem weggeführten Volk nach Babel, das in der Fremde war, dass es sich nicht verstecken soll in diesem Land des Götzendienstes, sondern betet für die Stadt, sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen. Wir könnten sagen, der Herr hat uns nach Berlin gestellt. Suchet der Stadt Bestes, schimpft nicht über sie, betet für sie. Denn wenn's ihr gut geht, dann geht's dir auch gut. Dann bist du wirklich am richtigen Platz hier in Berlin. Auch soll die Fürbitte betet nicht nur sein für die Nationen, dass die Menschen unter den Nationen erkennen, dass der lebendige Gott sich erbarmt hat in Jesus Christus und alle Schuld getilgt hat durch das Lamm am Kreuz, sondern betet auch für das noch blinde Israel. Der Apostel Paulus, der diese Worte hier schreiben durfte, er sagte ja, ich will solche meines Volkes gerettet wissen. Ach, wenn ich da auch verbannt würde, wenn ich doch nur etliche retten darf. Ich bete für das Volk. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir haben. In Jesaja 40 heißt es, tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich. Sagt ihr, dass ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, denn sie hat Zwiefältiges empfangen für ihre Sünden. Fürbitte für das noch blinde Israel, was ja Blindheit hat, damit wir das Evangelium unter den Nationen erfahren konnten. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Wir beten für Israel, denn dann werden auch sie mit einstimmen in dieses Gebet, denn es steht geschrieben in Jeremia 31, sie werden dann weinend kommen und betend kommen. Und dann will ich sie heilen, spricht der Herr. Sie werden weinend und betend kommen und wollen auch die Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge, der sie auf diese Erde gesetzt hat. Hier verstehen wir auch den Aufruf an diesem Sonntag Rogate, den der Apostel Paulus über Timotheus an die Gemeinde schrieb und sagt, das sage den Brüdern. Die Männer sollen an allen Orten aufheben heilige Hände, ohne Zorn und Zweifel und beten. Aufgabe der Brüder, zu beten. Und danach steht dann, die Aufgabe der Frauen heißt der Wandel im geistlichen Leben, so dass man durch den Wandel der Frauen erkennen kann, dass Jesus Christus sie erneuert hat. Auch Jakobus sagt, betet, betet füreinander, Rogate. Warum beten? Dass ihr gesund seid im Geiste, dass ihr gesund werdet. Wir brauchen diese Gesundung, dass wir wissen, wo wir hingehören. Und weil uns Jesus Christus selbst ermutigt hat zum Gebet, sollen auch wir in dieser Form nachfolgen und sagen, ich will auch beten. Matthäus 21. Denn alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen, was ihr bittet im Gebet. Ja, das gerechte Gebet vermag viel. Ich habe mich wieder neu daran gefreut, wie Gott zum Beispiel einen Elia gebrauchen konnte. Elia, von dem es ja im Jakobusbrief heißt, er war ein Mensch gleich wie wir. Das sollte uns ermutigen. Ein Mensch wie wir. Er betete in der Sache Gottes, im Auftrag Gottes und es regnete 3,5 Jahre nicht. Und dann heißt es, und er betete wieder und dann kam der Regen. Er betete. Aber er betete nicht für sich. Er betete für die Sache Gottes. Er stand am Werk des Herrn. Und so lesen wir auch in 1. Könige 19, wir kennen ja diese Begebenheit, dass das Volk abtrünnig wurde, ich möchte mal sagen, ökumenisch in diesem Sinne. Ja, sie wollten den Gott Israel, sie wollten aber auch Baal, beides. Ja, das können wir doch miteinander verquicken. Und dann fielen viele dem Baal zu und dann musste diese Dürre im Lande Israel auftreten, damit eine Zeit der Besinnung stattfindet. Dass sie erkennen, ohne Gottes Segen kommen wir nicht weiter. Sie suchten im ganzen Lande Brot und Nahrung für Tier und Mensch. Und dann kam im Auftrag des Herrn Elia zu dem König Ahab und sagt, nun ruf mir mal alle Propheten Baals zusammen und lass das Volk Israel sich sammeln am Karmel. Dann wollen wir mal darüber reden, warum das so ist, warum da nichts gelingt, warum es so trocken und so wüst ist. Und dann kamen die alle zusammen. Und dann sprach er und sagt, ist denn nun Gott Gott oder ist Baal Gott? Wir können ja eine Probe machen, nicht? Die Baalpriester sollen Altar bauen und ihr Opfer bringen. Und ich werde auch im Namen des Herrn ein Altar bauen und Opfer bringen. Welcher von beiden Göttern nun mit Feuer antwortet, der soll doch Gott sein. Ja, haben sie gesagt, das ist richtig, das machen wir dann auch so. Und genauso geschah es. Und was tat dann Elia, nachdem die Baalspriester gescheitert sind? Ja, die hüpften da um den Altar, so ähnlich wie im Toronto-Segen, hüpften sie mit Vogelgeschrei da rum und es passierte gar nichts. Nicht? Ihr kennt ja den Toronto-Segen, nicht? Wo man wie Tier die Tierlaute von sich gibt und dann Vogelgeschrei und dann Lachen im Geist und alles Mögliche dort hat. Ja, eine Irrlehre sondergleichen, alles unter dem Deckmantel des Christentums. Und das taten die Baalspriester ja auch. Und weil das nicht ausreichte, haben sie sich sogar noch Wunden geschnitten und Blut runterlaufen lassen. Aber da war keine Antwort. Und dann steht, dass Elia nur betete. Er hat weiter gar nichts gemacht. Er sagte, erhöre mich, Herr, erhöre mich. Damit das Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrst. So, dann hat er gebetet, was passierte? Da fiel das Feuer des Herrn herab, fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Und das sah das Volk. Der hat gebetet und das Feuer kam vom Himmel. Dann haben sie gesagt, ja, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Weil Elia nicht für sich, sondern für die Sache des Herrn gebeten hat. Und dann heißt es weiter, dass er dann auch betete und dann kam wieder ein großer Regen über das Land. Ein Segen. Das ist mir so ein großes Beispiel. Und es wird im Jakobusbrief so einfach dargestellt, mutmachend. Elia ist genauso ein Mensch wie du und ich. Er ist nicht anders. Aber er hielt sich an seinen Gott und betete für die Sache Gottes. Rogate. Gott sucht Beter. Darum lasst uns alle auch neu das Gebet entdecken, denn es ändert alles und wendet alles zum Guten, wie es Gott gefällt. So dass wir sagen können, wie es auch in diesem Wochenspruch heißt, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das möge der Herr uns ganz neu schenken. Rogate, bete. Amen.